Für großartige Kinder. Man weiß immer nicht, wenn man schon lange nicht mehr da war, welche Kindergruppe kriegt man heute. Aber die Kindergeschichte sind auch Elternsgeschichte. Das heißt, die Eltern sollen es auch vormerken und auch anderen weitergeben. Weil in der Bibel ist es so, das, was die Eltern, die Kinder erzählt haben, das erzählt man weiter, weiter. Und das sind schon erwachsene Texte. Wenn man 5. Mose Kapitel 6 liest, das ist dann, was im Jüdischen das Schema zum Beispiel, das ist das Gute-Nachts-Lied jeden Abend. Und ich finde es für mich persönlich, das ist gar nicht geeignet eigentlich. Aber Gott will das, dass unsere Kinder erzogen und gestärkt sind. So, soweit dazu. Ich möchte euch mal vielleicht mal etwas, was ihr noch gar nicht gehört habt, erzählen und sagen. Heute möchte ich mal euch sagen, uns daran erinnern, wir befinden uns auf dieser Welt, Kinder. Wir befinden uns auf dieser Welt und auf dieser Welt gibt es schöne Sachen, aber es gibt auch Sachen, die nicht so gut sind. Zum Beispiel, wenn man weinen muss, wenn man Schmerzen hat, wenn man krank ist. Das sind alles nicht so gut. Und das hat damit zu tun, ihr würdet später noch darüber erfahren von euren Eltern. Ich habe es nur angeschnitten jetzt hier, weil wir befinden uns in einem großen Kampf. Oh, großer Kampf und die Kinder das zu erzählen. In der Bibel, im Epheser Kapitel 6, so ab Vers 11 bis Vers 16, das heißt da drin, dass wir in diesem Kampf unsere Rolle haben, dass wir Soldaten sind. Soldaten sind Krieger. Also jeder von uns ist ein Krieger. Da muss man euch nicht vorenthalten, dass wir Soldaten sind. Und Soldaten sind dafür da, damit es Frieden kommt, damit kein Streit gibt. Also in der Europäischen Union oder in der Welt, es gibt ja so große Kontingente an Soldaten und da ist ja mehr Frieden als in den anderen Teilen, wo keine Soldaten sind. Aber Soldaten haben auch in dieser Friedensprozess, die Soldaten haben ihre Rolle, entweder Frieden wiederherzustellen oder Frieden zu bewahren. Und beides sind unsere Aufgabe. In einer Situation, wo es Krieg ist und wir befinden uns in einem großen Konflikt, das heißt, es gibt Krieg, aber wir sind beteiligt, berufen von Jesus. Und Jesus sagt es so, dass jeder soll beteiligt sein. Also es gibt keine in unserer Gemeinde Schweinfurt, wo man sagen kann, oh, die sind nicht beteiligt. In den Zweiten Weltkrieg wissen wir, dass die Kinder auch zu Waffen gerufen wurde. Schreckliche Situation. Aber in unsere Anteile mit Jesus ist, es geht nicht darum, dass wir Menschen töten oder vernichten als Soldaten. Aber wir haben im 2. Korinther Kapitel 10, lese ich euch jetzt mal vor, ab Vers 3. 2. Korinther Kapitel 10, ab Vers 3, und steht hier: Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischliche Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Und wir zerstören damit Gedanken und alles Höhe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in dem Gehorsam gegen Christus. Versuche jetzt mal in Kindersprache zu bringen. Wir zerstören keinen Mensch. Wir zerstören keine anderen Kinder. Wir zerstören keine Familie. Wir helfen sie und wir bewahren sie. aber wir haben eine geistliche Waffen. Als Krieger sind wir sind Gebetskrieger. Wir sind, unsere Waffen ist Licht und Wahrheit. Und wir machen eine Mission und in der Mission laden wir andere Menschen ein, Gott zu folgen und zu lieben. Das ist der Krieg. Und wenn das stattfindet, dann haben wir gewonnen. Wenn das ganze Welt erreicht ist und dann gibt es ein schönes Leben. Ich wünsche euch und euren Eltern diese schwere Aufgabe, die ich euch jetzt mal gegeben habe, liebe Eltern, das euren Kindern ein bisschen weiter zu erzählen, bei guter Gelegenheit. Denn ich glaube, ihr habt mehr Zeit und bessere Gelegenheit, das den Kindern zu vermitteln. Wir befinden uns in einem Konflikt. Aber wir haben große Hoffnung, weil unsere Waffen sind mächtig. In einem Krieg ist es immer, Krieg wird entschieden durch die Waffen. Nicht durch die Zahl, aber es wird entschieden durch die Waffen. Und ich bin Gott dankbar, wir haben eine heilige Waffen. Und darum geht es noch weiter heute für die Erwachsenen. Ich danke die Eltern, die das ja noch weiter ein bisschen näher vermitteln zu den Kindern später, auch zu der Jugend. Ihr dürft jetzt wieder Platz nehmen. Dankeschön, du warst schön brav. Ich bin Gott sehr dankbar. Das war jetzt schon Jahre, wo ich nicht hier war. Ich danke die Gemeinde, dass ich wieder kommen darf und auch Gottes Wege sind unerforschlich. Ich denke, da war schon sehr lang, wo ich hier das erste Mal gepredigt habe. Ich weiß noch, warum ich gepredigt habe, das erste Mal hier. Da waren die Zeit, wo Marcel Lai zum Beispiel noch ein ganz kleines Kind war. Oder andere, die hier schon Klavier spielen und so weiter. Also es war schon sehr lang her, das erste Mal. Aber das letzte Mal war auch schon mehr als 2 Jahre her. Aber jetzt bin ich ja wieder da. Für die, die mich nicht kennen, ich heiße Hausmann Giebfried. Viele kennen mich mit dem Namen Hausi. Und zurzeit bin ich Gemeindeleiter in der Adventgemeinde Dauberbischofsheim. Lieber Grüße von unserer Gemeinde an die Gemeinde Schweinfurt. Ich habe 2 erwachsene Kinder, die auch in der Gemeinde sehr engagiert sind. Und da bin ich auch Gott sehr dankbar. Heute, ich möchte gerne mal eine Botschaft mit euch teilen, die sehr wichtig ist, weil wir leben in einer schwierigen Zeit. Wir sind immer näher herangerückt an Jesu Wiederkunft. Und so wie die Heilige Schrift, so wie Gott uns schon gewarnt hat, dann heißt es, so wie die beiden Wehen von einer Frau, die auf ein Kind wartet. Diese Wehen ist schon im Gang gesetzt. In der letzten Zeit haben wir gesehen, wir erleben Sachen, die wir früher nie gekannt haben und niemals hätte vorstellen können. Zum Beispiel weltweite Lockdown und Gesetz. Und das heißt, also bei der Entbindung ist immer so, die Wehen kommen und dann hören sie nicht mehr auf. Es wird eine so kleine Pause geben, so eine Verschnaufpause. Und dann wird es aber intensiver danach und wird länger. Also ich war auch schon ein paar Mal dabei, weil ich ja mehrere Kinder habe und ich habe das miterlebt, es ist wirklich, es gibt kein Zurück mehr. Aber man braucht dann Glauben, Wissen und auch die Kraft, um das wirklich jetzt mal bis zum Ende hin zu schaukeln, sagen wir so, ja. Und wenn wir sehen um uns herum, was den Geschwistern passiert, dann wissen wir auch, was jetzt schon gerade angeschnitten wurde. Wir befinden uns in einem großen Kampf. Jesus hatte gesagt, Johannes Kapitel 16, Vers 33, in die Welt habt ihr Bedrängnisse. Aber hab keine Angst, ich habe die Welt überwunden. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4, unsere Glaube ist der Waffe, die wir dadurch die Welt überwinden. Das heißt, wir brauchen unsere Glaube zu stärken wie noch nie. Es wird an Intensität zunehmen, die unangenehme Erfahrung, was in dieser Welt passiert. Jesus hat uns nicht versprochen, in mir gibt's keine Herausforderung. Wenn ihr getauft seid, dann geht euch wie ein Picknick leben. Wir befinden uns in einem Kriegszustand. Das ist die Realität. Das ist die schlechte Nachricht. Aber die gute Nachricht ist, unsere Waffen sind mächtig. In verschiedenen Begebenheiten, als ich noch jung war, dann habe ich ein paar junge Leute damals in den Bibelkreis in Würzburg erlebt. Und später haben sie mich dann wieder getroffen. Und dann hat der eine zu mir gesagt, du, wir erinnern uns an deinen Satz immer im Bibelkreis. Ich war gespannt zu erfahren, was das war. Und dann sagte er zu mir, du hast gesagt, das christliche Leben ist wie ein James-Bond-Film. Im James-Bond ist es so, der James-Bond, der kriegt so viele Herausforderungen, aber man weiß, der kommt durch. Spätestens, wenn Jesus wiederkommt, sind wir durch. Einige von uns mussten vielleicht zur Ruhe gelegt werden vom Herrn, weil dieser Kampf wird heftig sein. Aber wir werden alle an diesem goldenen Straße uns treffen, spätestens. Und trotz die unangenehme Erfahrung, wie wir hier machen, würden wir vielleicht sagen können, der Himmel ist günstig genug. Diese Leiden, dieser Schmerz, was wir hier aushalten, richtet das unseren Geschwistern, das ist hart. Aber wenn das der Weg zum Himmel ist, der Himmel ist immer noch günstig genug. Ich wünsche mir und uns, dass wir alle, die heute hier versammelt sind, im Reich Gottes mal stehen bald und sagen, wir sind zu Hause. Das war hart, aber es hat sich gelohnt, Leute. Es hat sich gelohnt. Ich wünsche mir und ich wünsche uns das. So, zu unserem Thema. Bevor wir unsere Bibel aufschlagen, lass uns gemeinsam beten. Lieber allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, danke, dass wir dich haben, dass du um uns sorgst, uns kümmerst, dass du uns dein Wort gibst und deinen heiligen Gottesgeistes. So wirk mächtig in unser Herz, in unser Verstand, durch unsere Augen, durch unsere Ohren diesem Morgen, dass dein Wille geschehe. Spreche du, Herr, im Namen Jesus. Amen. Wenn wir nicht mehr wissen, was für Entscheidung sollen wir treffen, wenn wir nicht mehr wissen, was kommt jetzt nächste Woche, gibt jetzt wieder Weihnachtsmarkt dieses Jahr oder nicht? Kommt jetzt wieder eine fünfte Welle oder nicht? Auf was sollen wir uns orientieren? Was sollen wir dann uns vornehmen? Wenn wir nicht mehr wissen, dürfen wir Bücher verteilen? Dürfen wir am Markt stehen? Dürfen wir mal versammeln? Oder haben wir nur Homeoffice? Wenn wir in der Schrift lesen und wir sehen nicht direkt Hinweise auf die Pandemie oder auch nicht, was ist unsere Anker? Wenn wir tatsächlich nicht, wenn wir im Dunkel tappen, natürlich sagt jemand dann zu mir, ja, Hausi, Matthäus 6, Vers 33, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Ja, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Gott sei Lob und Dank. Das sollen wir machen. Aber wenn man schon gewohnt ist, immer zu einer Bibelkreise zu gehen, aber du darfst nicht mehr hin. Wenn man gewohnt ist, in der Gemeinde zu gehen, aber man darf auch nicht mehr hin, dann bleibt es einem Andachtsleben vielleicht. Und wer möchte auch zur Arbeit gehen, aber man darf auch nicht mehr hin. Es kann noch alles kommen. Wie ist denn das in der Bibel? Es gibt bestimmte Erfahrungen, wo wir sehen und betrachten können, wo Menschen auch in einer Situation waren, sie wussten nicht mehr, wie es weitergeht. Der Text, was ich gerne uns zur Erinnerung und ins Herz legen möchte heute, so Gott uns hilft, im 1. Samuel, Kapitel 2, der Vers 30. Und zwar das letzte Teil von 1. Samuel, Kapitel 2, Vers 30. Im Namen Jesus. Der ist so fett gedruckt unten drunter beim viele Bibel, bei Luther zum Beispiel. Aber hier steht es. Ich lese Vers 30. Darum spricht der Herr, der Gott Israels. Ich hatte gesagt, dein Haus und deines Vaters Haus sollten immer da vor mir einhergehen. Aber nun spricht der Herr, das sei ferne von mir. Sondern wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Das ist ein Satz, der immer möglich ist, für uns alle zu tun, ob wir uns im Gefängnis uns befinden, ob wir in der Schule sitzen, ob wir verfolgt sind, dann soll in unserem Gedanken weiter immer schallen und heißen, wir sollen Gott ehren. Wir sollen Gott ehren. Wir sollen unseren Kopf zerbrechen. Wir sollen unsere Gedanken machen. Wie kann ich Gott ehren in meiner Situation jetzt? Ob du dich an der Bushaltestelle dich befindest, ob du mitten in einer Menge von Menschen stehst, ob du im Homeoffice bist, das ist immer möglich, diese Frage eine Antwort zu geben. Ob du hier vorne stehst, ob eine heiße Diskussion in der Gemeinde oder in den Ausschuss stattfindet, in eine Entscheidung steckst, wo du weißt jetzt nicht mehr, wie es weitergeht, eine kannst du. Auch wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, du kannst immer Gott ehren. Lass uns einmal eine Geschichte mal lesen, die uns das ein bisschen näher bringt, wie das auch in der Realität ausschaut. Also Gott verspricht hier, der mich ehrt, den wird Gott auch ehren. Und den wird er auch helfen. Im Psalm, Sprüche Kapitel 26 und dann ist der Vers, Sprüche 34, Vers 16. Das heißt, der Gerechte fällt siebenmal hin, aber er steht wieder auf. Das heißt, Gott wird uns schon wirklich helfen. Es kann sein, dass wir in eine schwere Situation uns befinden, aber macht euch keine großen Sorgen. Es wird einen Zeit kommen. Lass Gott wirken. Das war Sprüche 24, Vers 16 war das. Denn eine Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Aber die Gottlosen versinken im Unglück. Und es gibt einen Mann, der diese Erfahrung auch mitgemacht hat. 1. Mose, Kapitel 39. Es geht um Josef. Josef, wir kennen ja die Geschichte. Aufgrund einer Gottesvorsehung, wir haben auch eine Gottesvorsehung in unserem Leben, wusste Josef, er wird irgendwann mal eine wichtige Position und Macht stehen in seinem Leben. Aber nun Satan gefällt das nicht. Und seine Brüder waren auch neidisch auf ihn. Den hat's auch nicht gefallen. Und was ist passiert mit dem Josef? Satan und seinen Brüdern wollte diese Verheißung ihm wegnehmen. Und die Brüder kamen auf die Idee, komm, wir bringen ihn um. Dann würden wir sehen, ob diese Verheißung Realität wird in seinem Leben. So ist Josef zum ersten Mal gefallen. Der wurde nicht umgebracht, aber der wurde verkauft als Sklave. Ein Sohn von einem wohlhabenden, reichen Mann, plötzlich in der Sklaverei sich befindet. Wenn man ein Sklave ist, dann ist man im Besitz von irgendjemand. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Taschentuch habe, dann kann ich machen, was ich will mit meinem Taschentuch. Stimmt? Und Josef war so eine. Und in seiner Situation, die Brüder und Satan haben ja schon gedacht, so, Verheißung hin, Verheißung her, der kommt nicht mehr weiter zu seinem Herrschaft. Aber interessant ist, wenn wir lesen in der Geschichte, dann hieß es, und Gott war mit Josef, dass ihm alles gelingte. Josef war ein gottesfürchtiger Mensch und Gott äußerte sich in seinem Leben, obwohl er ein Sklave war, dass er ihm das Gelingen geschenkt hat. Nicht vergessen, 1. Samuel 2, Vers 30, der mich ehrt, den würde ich auch helfen, sagt Gott. Und so war Gott bei Josef und hat ihm geholfen. Aber wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Die Frau Potiphar hat ja gesehen, Josef war sehr attraktiv und sie war oft einsam und versucht, den Josef zu verführen. Satan wollte wieder nicht, dass Josef die Verheißung erlebt. So versucht Satan, Josefs Wege zu stoppen, indem man ihn versucht hat. Und die Frau Potiphar, die war dann auch wirklich intensiv am Werk, steht in der Schrift, jeden Tag versuchte sie eine gute Umstände und den Josef zu überreden, mit ihr zu schlafen. Junger Mann, wie ein Taschentuch in der Hand von seinem Besitzer, aber er weigerte sich. Warum weigert er sich, das nicht zu tun? Weil in seinem Denkweise ist Gott ehren. Er war getrennt von seiner Familie, von seiner Gemeinde. Keine Gebäude da. Keine Sabbatschule da. Kein Prediger. Aber was er tun konnte, ist Gott ehren. Und er hat darum bemüht und gekämpft. Es ist so auch in unserem Leben, wenn wir Gott ehren wollen. Es ist nicht so, dass wir früh bis Abend immer auf die Knie und rauf und runter beugen und sagen Halleluja. Aber es sind ja 6 Tage sollst du arbeiten. Eigentlich ist es nicht ist viel Zeit für uns. 6 Tage für uns. Nur ein Siebtel unserer Zeit sollen wir Gott widmen. Und ein Zehntel von unserer Hab und Gut sollen wir Gott zu Ehre wiedergeben und benutzen. Die Versuchung von Josef war nicht jede Minute und jede Sekunde. Aber das sind bestimmte Momente am Tag oder in der Woche. Aber gerade ist dann eine Gelegenheit für uns, Gott die Ehre zu geben. So oft die Versuchung kam, geben wir Gott die Ehre, wenn wir da nicht nachlassen und auch Gott die Ehre geben, indem wir Gott gehorchen und gehorsam sind. Und das tat Josef hier. Was hat ihn das gebracht? Aufgrund seiner Standhaftigkeit, Gott zu folgen und zu gehorchen, erlitt er eine schwere Folge von seiner Entscheidung. Er musste ins Gefängnis. Es kann uns auch passieren, wenn wir zu unserer Entscheidung stehen. Wir wollen, was wir wissen, egal wie oft die Frau Potiphar uns versuchen. Egal, Satan, wie oft du uns versuchen möchtest. Was gestern richtig war, der kann 40 Mal kommen, sage ich euch. Der wird auch 40 Mal richtig sein. Hier gibt's was zu lernen, tatsächlich. Manche junge Menschen oder junge im Glauben oder auch alte im Glauben können ja manchmal die Idee haben, ich bin jetzt auf der Suche nach einer Arbeit, aber ich finde halt nichts. Wir beten mal zu Gott, dass ich eine Arbeit bekomme. Und da kommt die erste Angebote. Sabbat musst du auch ab und zu mal arbeiten. Ja, das ist vielleicht eine Gebetserhörung. Nee, aber ich glaube, das ist nicht Gutes. Und da kommt zum zweiten Mal an andere Arbeitsangebote. Zum dritten Mal. Nach 10 Mal, oh, vielleicht will Gott, dass ich doch am Sabbat arbeite. Ist das so? Josef hat auch hier jeden Tag, aber die Wiederholung der Versuchung rechtfertigt ihn nicht, dass er nicht mehr Sünde ist. Verstehen wir? Was schädlich für dich heute ist, das heißt nicht, dass es nicht mehr schädlich ist, weil alle Adventisten das machen. Das heißt nicht, dass wenn alle oder die Mehrheit irgendetwas tut, den Sonntag halten zum Beispiel, das macht den Sonntag nicht richtig. Im Gegenteil. So wie Josef, die Zahlen, die Wiederholung von den Angeboten oder die Menschen, die das praktizieren, weist nicht darauf hin, dass Gott andere Ansichten hat. So musste Josef ins Gefängnis. Aber lass uns ja mal sehen, wie äußert sich das von der Seite Gottes? Wer mich ehrt, den will ich auch ehren. 1. Mose 39, Vers 6. Darum ließ der Herr alles unter Josefs Händen, was er hatte. Also darum ließ er, ich meine jetzt der Herr Potiphar, darum ließ er alles unter Josefs Händen, was er hatte, und kümmerte sich, da er ihn hatte, um nichts, außer um das, was er aß und trank. Das ist im Haus Potiphar. Wenn wir später im Gefängnis lesen, Vers 23, im Kapitel 39, so dass er ihm alle Gefangenen im Gefängnis unter seine Hand gab und alles, was dort geschah, durch ihn geschehen musste. Und 1. Mose, Kapitel 41, Vers 41, und weiter sprach der Pharao zu Josef, siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Der Herr hatte gesagt, wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Der Herr war bei Josef und alles, was er angefasst hat, wurde zum Erfolg. Beim Haus Potiphar. Der Herr war beim Josef. Er landet durch Ungerechtigkeit im Gefängnis. Aber der Gefängnisaufseher hatte gesagt, so wie Potiphar selbst, du darfst alles. Ich kümmere mich um nichts. Ich übergebe dir alles. Weil ich sehe schon, ich kann es nicht besser machen wie du. Ich sehe schon, alles, was du berührst, wird zu einem guten Dinge, wird zu einem Erfolg. Und der Pharao, als der Pharao Josef auch gesehen hat, da sagt er, das ganze Ägypten. Merken wir, wie Gott hier wirkt? Es kommt überall, wo Josef hin war, das gleiche Wort. Alles. Du kriegst alles. Gott hat ihn erhöht, weil er Gott erhöht hat. Und das ist wichtig für uns. Der Ort, ob wir in der Sklaverei kommen, ob wir im Gefängnis kommen. Wenn Gott mit uns ist, Es ist nicht so wichtig, wo man hingeht. Wichtig ist, dass wir Gott verherrlichen. Wichtig ist, fürchtet Gott und gibt ihm die Ehre. Was du tust, was du sagst, in welchem Ton ich rede, soll ich Gott die Ehre geben. In welchem Blick schaue ich meinen Geschwister, soll ich Gott die Ehre dabei geben und denken. Wir machen Fehler. Wir machen auch, was Gott entehrt. Aber Gott lässt uns nicht weg. Gott gibt uns die Versöhnung und die Vergebung. Und wir dürfen wieder weiterentwickeln. Das ist was ganz Gutes bei Gott. Die Frage ist, wie hat Josef Gott die Ehre gegeben, obwohl er kein Traktat gehabt hat? Wie praktiziert er das Reich Gottes zuerst, obwohl er nicht zu Tür gegangen ist und an die Tür geklopft und sagt, na ja, wir haben die drei Engelsbotschaft. Wie hat er das gemacht? Wie ist das möglich, wenn man gar keine Gemeinde hat, keine Versammlung hat? Es muss in unserer Denkweise sein, an erster Stelle festgesetzt. Der Herr war mit Josef und alles, was er unternahm, Gott ehrt ihn. Er ehrt Gott dadurch, dass er eine sehr vertrauenswürdige Person war in allem, was er tat bei seinem Chef. Und Josef ehrt Gott, weil er ein fleißiger Mensch war. Man hat ihn Aufgaben nacheinander auferlegt und wir haben noch kein einziges Mal gehört, wo er gesagt hat, ja, ich bin schon überlastet. Entschuldigung, gib mal die andere, ich mach das und ich mach das und ich mach das schon. Aber wir sehen, Josef war ein Mann der Tat. Wenn wir weiterlesen, wie er auch Gott geehrt hat im Gefängnis. Im Gefängnis war es so, er ist ein Mann, der sehr aufmerksam war. Damit ehren wir auch Gott. Damit geben wir Gott die Ehre. Könnt ihr euch erinnern, als er im Gefängnis war, auf einmal früh ging er hin und dann merkt er, deiner ist traurig. Und dann redet er mit ihm. Ja, wie geht's dir denn? Was ist denn los? Du bist so traurig. Und dann erzählt er den Traum zum Josef. Ja, und deutet den Traum und der andere, ja, und wie geht's dir? Ja, und deutet auch den Traum von den anderen. Wir ehren Gott, wenn wir uns um die anderen kümmern. Das ist uns nicht gleichgültig, wie es unsere Geschwister, unsere Nachbarn gehen. Möchten wir Gott die Ehre geben? Dann dürfen wir einen sehr aufmerksamen Blick haben, einen sehr aufmerksamen Mund, Lippen, Hände und Füße. Wer mich ehrt, den will ich ehren. Durch diese Handlung kam Josef weiter zum Thron. Stellt euch vor, Josef hätte den Mundschenk gesehen und hatte gesagt, oh, der sieht ja unangenehm aus heute. Ach, mach mal jetzt, was uns gefällt. Dann hätte diese Erfahrung nicht gehabt, ihm zu helfen, wurde ihm später zum großen, großen Segen seines Lebens. Lass uns Gott ehren, aufmerksam sein und dahin schauen in der Gemeinde, wo Hilfe nötig ist, in der Mission und dahin schauen, wo in unserer Nachbarschaft Hilfe nötig ist, in der Familie. Gott ehren, so wie Josef. Nun, das Gespräch verlief so, dass der Mundschenk zum Josef gesagt hat, du, wenn ich hier durch bin, dann werde ich dir helfen. Aber er hat den Josef vergessen. Aber Menschen können uns vergessen. Wir können lang warten auf manche Hilfe. Aber Gott vergisst nicht. Gott hat ein sehr gutes Gedächtnis. Mir gefällt das bei Gott, dass Gott ein sehr gutes Gedächtnis hat. In der Bibel ist es immer so, ja, aufgrund von Abraham, aufgrund von Isaac, aufgrund von David. Mit wem redet Gott das? Redet mit Mose zum Beispiel. Und er redet zu Mose, aufgrund deinen Vater Abraham. Abraham ist ja nicht mehr da, ist ja schon vor 400 Jahren. Aber Gott hat ein sehr gutes Gedächtnis. Wenn du Gott ehrst, es kann sein, dass Menschen dich vergessen. Aber sei nicht entmutigt. Gott hat ein sehr gutes Gedächtnis. Vielleicht bist du nicht mehr da und dann Gott wird immer sagen, na ja, aufgrund von Andreas, aufgrund von Alex, aufgrund von Kerstin. Du weißt nicht, was Gutes zu tun, Gott ehren, ist was Schmackhaftes, was Langlebiges. Und nun kam dann Josef an der Macht, aufgrund, weil Gott Pharao den Traum gegeben hat. Und Josef bei Pharao, das hat seinen Verhalten nicht geändert. Als er die Frage vom Pharao bekommen hat. Ja, was bedeutet jetzt mein Traum? Josef ehrt Gott, indem er gesagt hat, Josef, im Kapitel 41, Vers 25, und Josef antwortete dem Pharao, beide Träume des Pharaos bedeuten das Gleiche. Gott verkündet dem Pharao, was er vorhat. Gott ehren ist, so wie Josef hier getan hat, alle seine Erfolg gibt er den Stempel Gottes drauf, wo er sagt, Gott ist der hier, diesen Erfolg ermöglicht hat. Sobald, wenn es um was Gutes erscheint in seinem Leben, dann sagt er immer diese Buchstabe, Gott. Ja. Es ist nicht so, dass ich jetzt hier heute stehe, vor dir, lieber Pharao, und dass ich klug bin und viel Erfahrung habe. Aber Gott deutet diesen Traum jetzt. Ich wünsche uns, dass, wenn es uns gut geht, wenn wir jemandem geholfen haben, dass wir merken, Gott ehren geht vor unsere eigene Identität. Das ist bei Josef, das war bei Daniel, bei vielem Erfolgreichen in der Bibel. Gott geht vor. Im Kapitel 45, was bedeutet Gott ehren? Kapitel 45, Vers 5 bis 8. Hier geht es um, schon zu sehen war, okay, die Brüder waren zurück und Josef gibt sich dann bekannt, dass er Josef ist. Und dann redet er Folgendes, ab Vers 5, und nun bekümmert euch nicht und denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn es sind nun 2 Jahre, dass Hungersnot im Lande ist. Und sind noch 5 Jahre, dass weder Pflücken noch Ernten sein wird. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig lasse auf Erden und eure Leben erhalte zu einer großen Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott, der hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über sein ganzes Haus und zum Herrscher über ganzen Ägyptenland. Was lernen wir daraus? Die Brüder kamen und hatten gesagt, oh, wir haben ihn ja verkauft. Das war so ungerecht. Und jetzt hat er die Macht. Jetzt kann er uns zurückzahlen von was wir getan haben. Aber was macht Josef? Gott ehren. Überwinde das Böse durch Güte. Das ist Gott ehren. Nicht selbstgerecht. Nicht, ich habe Recht. Was ich sage, ist richtig. Aber auf Gott den Blick zu lenken und sagen, er hatte nur kurz erwähnt, damit man Gott im Mittelpunkt bringen kann. Er hatte nur kurz angedeutet, was falsch war. Aber als Schwerpunkt von unseren Reden und unserem Handeln soll Gott verherrlicht werden. Und er sagte hier, wisst ihr was? Es war ein schweres Leben und schwere Erfahrung. Aber Gott hat seinen Sinn dahinter. Und jetzt geht euch gut, weil Gott gut ist. Wer Gott ehrt, denn Gott wird denen auch keinen Mangel geben. Es ist wichtig für uns zu suchen und den Kopf zu zerbrechen und zu sagen, wie kann man Gott hier ehren? Im Kapitel 41, die Zeit läuft, aber wir können das jetzt zu Hause lesen. Bei dieser Geschichte von Josefs Erhöhung lernen wir auch, wie Josef Gott geehrt hat. Als Pharao ihn gekrönt hat und sagt zu ihm, ja, du bist jetzt der zweite Mann, außer der Thron gibt's keinen Unterschied zwischen uns beides. Und wir wissen, dass der Pharao einen Diener vom König war. Und wenn der König mal erscheint und seine Diener müssen da sein. Es ist so, wenn jetzt mal die Kanzler oder Kanzlerin was Großes zu sagen hat, und dann kommen die ganzen abgeordneten Truppen. Und dann muss der Pharao da gewesen sein und meistens sind auch in den Königherrschaften auch die Ehefrau dabei ist. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Ehefrau vom Potiphar, der ist einer der Diener vom König, und er war dabei, und wenn seine Frau auch da sein müssen, dann wäre die Frau ergangen, als sie gehört hat. Der Pharao hatte gesagt, das glaube ich im Vers 43, Pharao ging mit dem Josef, mit seinen Rossen vorbei, und dann sagte der Pharao, alle auf die Knie. Ich weiß nicht, aber wenn ich an die Potiphars Frau wäre, dann würde ich ja vielleicht einmal so, oh, in Deckung, hoffentlich schaut er mich jetzt nicht an, und dann würde er jetzt mal zurückschlagen. Aber das ist ein gutes Herz, wenn ein Mensch Gott ehren will. Kein Zurückschlagen, kein Rachegefühl. Macht er auch genauso hier bei seinen Brüdern. Lieber Gott ehren. Was vergangen ist, keine Bitterkeit. Vergeben. Und handeln, Gott zu ehren. Zu Ehre. Hier ist auch noch was Gutes zu lernen, finde ich, dass man ehrt Gott, indem man auch vereinend ist. Er hat seinen Brüder zusammen gehabt und als er was zu sagen hat zu seinen Brüdern, bevor sie nach Hause gehen, sagte zu seinen Brüdern, streitet euch nicht unterwegs. Er hat sie ziemlich gut gekannt, aber er ist da. Der Gott ehrt, ist immer da und handelt sehr zusammenführend. Ich bin Gott dankbar, dass heute früh Schwestern hier gestanden sind und haben gesagt, ja, natürlich, es kann unterschiedliche Meinungen geben. Aber wir sollen zusammenführend sein in unsere Handlung, in unsere Gespräche. Das ist auch Gott ehren. Das ist, was Josef auch hier uns lehrt in seiner Geschichte. Josef wusste die Verheißung, aber Gott ließ ihn verkauft und versklavt. Gott weiß, dass es unangenehm ist, aber Gott war bei ihm. Und dann ging er anschließend zum Gefängnis. Wir fragen uns manchmal, warum lässt Gott Sachen in unserem Leben passieren? Ja, natürlich, weil Jesus kommt wieder. Und am Ende sind wir wieder zusammen in seinem Reich, schmerzfrei, wiederhergestellt, neues Leib. Aber bis dahin lässt Gott uns auch im Gefängnis kommen wie Josef. Lässt Gott uns auch verkauft wie Josef. Ungerechterweise, durch Verrat, durch Neid. Erleiden wir Schmerzen. Unsere Reaktion haben wir jetzt schon erwähnt. Aber hier möchte man noch erwähnen, zum Schluss. Josef hatte gar nicht gewusst, wie es weiterging. Er wusste nur, was am Ende kommt. Aber die Zwischenstation wusste er gar nicht. Ich weiß es auch nicht, was nächste Woche kommt. Was nach Corona kommt, kann keiner behaupten. Aber durch die Geschichte von Josef weiß ich, dass Gott eine sehr gute Erzieher ist. Er wurde geschickt zum Haus Potiphar. Er wurde dort ausgebildet. Der wurde zu einem sehr guten Geschäftsmann und sehr guter Führer im privaten Firma ausgebildet. Aber dann, weil er Gott ehrt und treu war, landete er im Gefängnis. Und im Gefängnis war die nächste Ausbildungsstation. Der soll wieder ausgebildet, weil im Gefängnis, wohlgemerkt, wenn wir die Text lesen, die genau lesen, dann steht drin, das ist die Gefängnisse, wo alle schuldig am Pharao drin waren. Also das war kein normales Gefängnis. Hätte vielleicht Josef gefragt, Mensch, warum? Ich habe doch alles richtig gemacht, Gott ehrt und so, und warum lande ich hier? Aber später wissen wir, dass er wurde dort in diese politischen Gefangenen mittendrin gestellt, damit er ausgebildet politischerweise. Weil im Gefängnis, wo er war, da ist der Mundschenk vom Pharao drin. Da ist der Brotbringer und viele andere. Und wisst ihr, wenn man im Gefängnis ist, ich war noch nicht dort, aber ich habe auch schon mal gehört, die Leute dort waren, man hat so viel Zeit und man redet über die Herrschaften. Am Hof vom Pharao, da war keiner, den Pharao zu kritisieren. Aber im Gefängnisse, ja, wie hat das gestunken damals? Da hat so und so und so gemacht. Und wer kriegt das alles mit? Josef kriegt das alles mit. Und weiß, wie die Leute ticken. Und er weiß ja dann, wie man später mit den Leuten umgeht, wenn man an die Herrschaft kam. Josef wurde ausgebildet in der politischen nächsten Station im Gefängnis. Weil Gott weiß, er braucht das. Damit seine Herrschaft später so gut wie keinem anderen. Du weißt auch nicht, zu welcher Herrschaft Gott dich führt. Nimm es an, dein Leiden jetzt, das sieht Gott. Stimmt das oder nicht? Wenn wir leiden, sieht Gott das oder nicht? Doch, sieht Gott das. Wenn wir beten, hört Gott oder nicht? Er hört. Wir müssen da nicht mal unseren Mund aufmachen, da weiß er schon durch und durch, wie es dich um mich geht. Aber er lässt uns da, weil er hat das Sinn und Ziel, er möchte dich und mich ausbilden. Lass Gott an seinen Topf arbeiten. Wir sind das Lehm wie ein Topf in seiner Hand. Unsere Aufgabe ist, wenn alles andere scheint nicht möglich zu sein, dann ist einer immer noch möglich. Wie kann ich Gott hier ehren? Lass uns so viel Gutes tun, wie noch nie zuvor. Damit ehren wir auch Gott. So viel gute Taten. So viele Missionen wie möglich. So viel Selbstlosigkeit. Wenn wir das tun, Satan ist sehr traurig. Und die Engel freuen. Und Gott freut sich auch. Und wir ehren Gott. Das kommt uns nicht zu Schaden. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber himmlischer Vater, wir wissen oft nicht, was danach kommt und was in die Zukunft auch für uns steht. Aber wir sehen aus der Geschichte vom Josef, auch vielleicht auch vom Daniel und andere in der Bibel, dass dich ehren, es Friedengebende für uns. Schenk uns die Kraft und die Entschlossenheit und den Mut, das zu tun. gib uns Ideen, dass wir das freudigerweise erfahren und erleben. Schenke uns alle Eigenschaften, die dich ehren, dass wir vergebend sind, dass wir versöhnend sind, dass wir vereinend sind, aber dass wir auch aufmerksam sind, um anderen zu helfen. Dass wir es begreifen, dass es geht nicht um uns, was um uns herum geschehen. Es geht um viel mehr und die Folgen bis in die Ewigkeit. Wir bitten dich, erinnere uns dein Wort alle Zeit, vor allem wenn wir sie dann am nötigsten brauchen. Im Namen Jesus Christus habe Dank dafür. Amen.